Der Missbrauchsskandal erschüttert die katholische Kirche. Laut einer Studie hat es in den Jahren 1946 bis 2014 mehr als 3600 Opfer sexueller Übergriffe von mindestens 1670 Priestern gegeben. Viele Zahlen, die erschrecken. Die Studie, die die Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat und die jetzt veröffentlicht wurde, zeigt, Priester haben tausendfach Kinder sexuell missbraucht. Jahrzehntelang wurden diese Taten vertuscht und die Täter geschützt. Die Bischöfe zeigen sich tief betroffen und einige fragen auch ganz offen, ob das System Kirche, das dafür auch Verantwortung getragen hat, nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden muss. Wie geht es denn den Priestern, die vor Ort in den Gemeinden arbeiten? Das haben wir uns in den Tagen in der Redaktion gefragt. Und wie geht es jetzt denen, wenn sie hören, dass ihre Amtskollegen so viel Schuld auf sich geladen haben? Am Telefon ist jetzt der Kölner Pfarrer Franz Meurer. Guten Tag, Pfarrer Meurer.
Ja, hallo, ich grüße Sie herzlich. Das Schlimmste ist eigentlich für mich nicht das, was veröffentlicht wird. Das ist natürlich furchtbar und schändlich, sondern dass jetzt viele Menschen endlich mal erzählen, was ihnen passiert ist. Also ich muss schon sagen, es ist eine Systemfrage, weil Leute, die man kennt, plötzlich sagen, ja, das und das und das ist mir passiert, was aber niemals irgendwo in der Akte oder sonst wo landen wird. Gibt so ja Lieder, die gesungen worden sind, wo man eben sagt, der Kaplan geht an die Ministranten, das wurde aber damals als frohes Lied gesungen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, was der Bischof Genn sagt, der Bischof Overbeck sagt, die Kirche muss auf die Macht verzichten. Das ist der entscheidende Faktor. Eins ist ganz klar, der Klerikalismus, dass man also meint, die Priester sind etwas Besonderes, der ist absolut tödlich. Dann ist die Kirche weg vom Fenster, wenn nicht bald der Klerikalismus weg ist.
Also dieser Klerikalismus, dazu hat sich ja auch Bischof Genn aus Münster geäußert. Ja. Der Klerikalismus begünstige Missbrauch, dem stimmen Sie zu?
Absolut, leider ja. Der Papst sagt das auch immer, aber ich muss leider sagen, wenn ich nur mal sehe, was mir bekannt geworden ist von Menschen, sogar aus der eigenen Familie, wo ich ehrlich sagen muss, ich selber habe da nie mitgekriegt. Ja? Ich kriege ja manches nicht mit und plötzlich öffnen sich die Menschen und weisen auf Dinge hin. Ich persönlich hatte Glück. Der Vikar, den wir hatten, der war heiligmäßig, der Kaplan. Ja? Der war unser absolutes Vorbild. Wir wollten immer sonntags in die Christenlehre gehen. Ja? Weil der hat so tolle Geschichten erzählt. Der war praktisch das, was heute, WhatsApp ist oder irgendwas, was die jungen Leute unbedingt haben wollen. Wir wollten jeden Sonntag die Geschichten anhören. Das heißt, die Erfahrungen sind so verschieden. In der Kirche müssen wir endlich anerkennen, dass die Menschen verschieden sind. Ich bringe nur mal ein Beispiel. Natürlich habe ich als Jugendlicher gedacht, Homosexualität geht nicht. Inzwischen ist doch klar, das hat alles der Herrgott geschaffen. Und was der Herrgott geschaffen ist, ist zuerst mal gut. Das ist tiefe Theologie. Alles, was Gott geschaffen hat, ist erst mal gut. Und dieses müssen wir als Kirche lernen. Sonst nehmen uns die Leute überhaupt nicht mehr ernst. Und wie damals nach dem Krankenhausskandal mit den Frauen hier in Köln sagen die Kirche ist ja nicht nur überflüssig, sie ist auch schädlich. Und da müssen wir was dran machen. Vertrauensaufbau geht nur Millimeterarbeiter, die Hühnerfüßchen. Also einmal, es ist aber ganz wichtig, dass auch Menschen sagen, ich bin schuldig. Man muss zu seiner Schuld stehen. Man kann nicht sagen, ich entschuldige mich. Das ist ja logischer Quatsch. Ich kann mich doch nicht entschuldigen. Ich kann zu einem sagen, bitte verzeih mir. Dann ist es gut. Unser Erzbischof hat das ja zum Glück getan, Kardinal Wölki. Und zwar für die anderen. Der selber ist ja ein ganz lieber Kerl. Aber er hat gesagt, ich als Kardinal muss sagen, schändlich, ich schäme mich. Und das ist schon mal der erste Schritt, dass die Opfer endlich im Mittelpunkt stehen.
Dieser erste Schritt, wie Sie schon richtig gesagt haben, der ist getan. Aber es muss ja weitere Schritte geben, um es mal Eingemachte zu gehen. Also grundsätzliche Veränderungen, zum Beispiel, dass eben nur Männer die Ämter in der Kirche innehaben oder das Pflichtzölibat. Was würden Sie dazu sagen, begünstigt so ein System den sexuellen Missbrauch?
Es gibt drei wichtige Fragen. Erstens, tut es der Kirche gut, wenn nur Männer Ämter und fast alle Macht haben? Zweitens, wäre es nicht besser, wenn in der Kirche auch auf höheren Ebenen wie in den Gemeinden die Frauen die Macht haben? Was auch heißt, nicht nur die Frauen, sondern auch Jugendliche. Bei uns zum Beispiel gibt es 587 Schlüssel, jeder hat Zugang und verfügt über Geld. Und was die australischen Bischöfe gesagt haben. Wir müssen einen freiwilligen Zölibat einführen. Darüber müssen wir nachdenken. Denn die Frage ist ja, ob der Pflichtzölibat nicht genau das begünstigt, was wir alle jetzt so traurig sehen. Leider. Allerdings muss man auch sagen, unser Bistum ist ja in der Prävention vorbildlich. Wir erarbeiten hier in der Pfarrei gerade unser Präventionskonzept. Nebenbei keine Hauptamtlichen, ich schon gar nicht, sind da die Hauptverantwortlichen, sondern Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, Psychologin sind, Lehrer sind, auf höchstem Niveau intensiv daran arbeiten. Also diese Prävention vor Ort. Das ist der entscheidende Faktor.
Da hat sich ja auch in den letzten 10 Jahren viel geändert in den Gemeinden mit den Präventionskursen. Allerdings ist es immer noch so, dass auch viele jetzt öffentlich fordern, dass auch viel mehr hätten aufstehen müssen und sagen müssen, ich übernehme Verantwortung für meine Taten. Das ist bisher im Einzelnen ja noch wenig geschehen.
Ja klar, aber hier muss ein neues Verständnis von Schuld da sein. Hier muss auch die Kirche sich ändern. Die Kirche wollte ja bis vor kurzem über die Sexualität der Menschen bestimmen und hat die Priester heilig gesprochen. Im Katechismus Romanus vor über 100 Jahren hieß es ja, der Priester ist den Engeln näher als den Menschen, weil er eben wandeln kann. Das ist natürlich theologischer Quatsch, ja, denn die Wandlung in der Heiligen Messe bewirkt doch nicht der Priester, sondern er macht das in persona Christi und ist der Heilige Geist, der hier wirkt. Das heißt, wenn man theologisch ein bisschen tiefer geht und sauber sich ausdrückt, dann wird plötzlich vieles von dem Äußeren klar. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, sage ich nicht zum Entschuldigen. Viele Dinge werden einem erst bewusst, wenn man die Probleme erkennt. Muss ich für mich selber sagen, wenn ich zurückdenke, was ich vor 40 Jahren gedacht habe, ja, oder vor 41,5 Jahren, als ich zum Priester geweiht wurde, hätte ich mich nicht seit damals entwickelt und die Welt weiter und bunter wahrgenommen. Das wäre ja furchtbar. Mhm. Das heißt, und das müssen wir aber auch als Institution machen. Wir müssen dazulernen, wenn wir sagen, die Getauften und Gefirmten, das ist die Basis der Kirche. Da gehören alle zu, auch die Priester. Da müssen wir selbstverständlich auch breit die Macht allen Menschen übergeben. Zweitens, war eine ganz schwierige Frage ist, die können mir zwei jetzt nicht klären, aber da mache ich mir viele Gedanken drüber. Wie kann man dann das Dienstpriestertum, Servitium, ist ja nichts Besonderes, ja, sondern das notwendig ist, um die Eucharistie zu bewahren, um die Verbindung zu Christus sichtbar zu machen. Wie kann man das heute so leben, dass a, die Menschen es verstehen und zweitens, dass es für die Priester auch lebbar ist? Da ist eine offene Frage, da müssen wir dran arbeiten, das können wir aber jetzt nicht machen.
Sie arbeiten als Kölner Pfarrer in einem Stadtviertel, also direkt an der Basis. Was muss dort schon direkt passieren, damit die Kirche grundlegend das Vertrauen der Menschen auch nicht verliert?
Ja, wir haben allerdings kein großes Problem. Und zwar ganz einfach, hier sind arm, 28% aller Haushalte sind überschuldet, 43% der Kinder sind krank. Wenn wir nicht ökumenisch uns mit den Leuten zusammen umeinander kümmern, wären wir so überflüssig wie ein Kopf. Das heißt, das, was wir gestern in der Lesung haben, der Glaube für sich ist tot. Nur der Glaube, der sie in Taten ausdrückt, lebt. Oder wie es unser Papst so oft sagt, verkündet das Evangelium notfalls auch mit Worten. Bei uns bringen Worte überhaupt nichts. Und unser Glück ist eben, dass die Menschen uns vertrauen, weil wir es ökumenisch machen, weil die evangelische Jugendleiterin, eine Frau, unser Vikar ist, unser Kaplan ist, auf Deutsch gesagt, ja. Ohne die Zusammenarbeit wäre gar nichts. Wenn wir eine Kinderstadt machen, dieses Jahr zum 25. Mal mit 620 Kindern, dann bilden wir eben über 100 Jugendliche aus. Und das heißt, die Macht, das Vertrauen, die Verantwortung ist breit verteilt. Es sind klare Regeln da. Die Kirche wird natürlich sich auch überlegen müssen, ob es auf Dauer geht, dass der Bischof sowohl Richter, Judikative, Exekutive, als auch oberster geistlicher Führer ist. Das heißt, wir brauchen auf Dauer natürlich auch ein Arbeitsrecht, war ja auch vor kurzem, das Europäische Gerichtshof gesagt hat, so jedes nicht. Ja? Zuerst mal kommen die Menschenrechte, also keine Diskriminierung. Wir haben viel aufzuarbeiten, zum Glück haben wir aber einen sehr guten Kardinal, der sehr menschlich ist, dem die Leute vertrauen, Da muss ich jetzt nur noch mal ein bisschen Gas geben im Bereich Ökumene. Aber da mache ich mir in unserem Erzbistum ehrlich gesagt keine Sorgen.
Sagt der Kölner Pfarrer Franz Meurer. Ich habe mit ihm gesprochen über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und was er jetzt für die notwendigen Veränderungen hält. Vielen Dank, Pfarrer Meurer.
Ja, alles Gute.
Und wenn Sie nochmal das Wort des Bischofs, des Kölner Kardinals, nachhören möchten und auch nachlesen, das können Sie natürlich gerne immer im Netz auf domradio.de.